Hallo Dani, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Daniel Stalder. Ich bin eigentlich von Luzern, wohne aber mittlerweile seit 10 Jahren in Bern. Ich habe dort studiert, Germanistik und Geschichte. Und heute arbeite ich als Lektor und als Schreibcoach, einerseits in einem kleinen Verlag und andererseits als Selbstständiger.
Und was ich mich immer so frage, was fasziniert dich am Lektor da sein? Also allgemein, Lektoren, weil ich finde den Job wichtig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er ziemlich trocken ist. Oder mache ich mir da Illusionen?
Ich würde sagen, das stimmt teilweise. Es ist so, dass es halt ein Bürojob ist und man hockt sehr viel vor dem Computer. Und gleichzeitig ist für mich Sprache etwas sehr Lebendiges. Und darum ist es im zweiten Schauen nicht so trocken, wie man sich vielleicht das vorstellt. Was mich daran interessiert, ist halt schon, ja, ich habe Germanistik studiert, ich habe mich sehr intensiv eigentlich mit Literatur auseinandergesetzt und durch das halt auch mit Text. Und irgendwann, eigentlich erst nach dem Studium oder noch während, so gegen das Ende vom Studium, bin ich so ein bisschen in die Publikationsprozesse reingekommen und habe dort so ein bisschen dran schnuppern. Und das war eine Welt, die für mich völlig neu war, aber die mich fasziniert hat. Und dann habe ich halt sehr schnell auch gemerkt, ja, die Texte müssen aufbereitet werden, aber es ist nicht nur das, weil es sind ja ganze Projekte, also zum Beispiel ein Buchprojekt, wo es nicht nur darum geht, nachher, dass es jemand gegenliest, sondern dass es eigentlich jemand so weit bringt, dass es veröffentlicht werden kann. Oder? Und dort eben, heute redet man viel von Projektmanagement. Ich habe den Begriff selber nicht so gerne, ich rede lieber vom Lektorat selber. Aber das ist schon etwas, wo mich immer fasziniert hat. Einfach wie der Text nachher zwischen die zwei Klappen hineinkommt und irgendwie in einem Laden aufliegt und dann kann man ihn kaufen und man kann ihn lesen und der Autor kann durch das zwar in einer verzögerten Kommunikationsform, aber gleich mit Leuten eigentlich kommunizieren, oder?
Was macht denn ein Lektor? So ganz kurz.
Es kommt darauf ab. Es gibt ja Verlagslektoren in Publikumsverlägen und die Arbeit unterscheidet sich ein bisschen von dem, was ich eigentlich mehr als Fachlektor mache bei einem Fachverlag. Und dann gibt es das Dritte, das sind die freien Lektoren. Also das, was ich eigentlich mache im Rahmen von meiner Selbstständigkeit. Und grundsätzlich ist es schon sehr viel Textarbeit. Also man tut zuerst mal Manuskript auslesen. Also wenn man ein Verlagslektor ist, Manuskript auslesen. Weil man will nicht alles veröffentlichen, oder? Es gibt nämlich bessere und weniger gute Texte. Und dann, wenn man sich dafür entschieden hat, muss man teilweise die Texte für die Leserschaft, die man als Lektor eigentlich fast am besten könnte, aufbereiten für die Leute. Oder? Vielleicht ist das Manuskript sehr gut, aber der Ton ist noch nicht so gut getroffen und da muss man vor allem an dem arbeiten, schaffen. Und dann ist es halt wirklich sehr viel Textarbeit. Das heisst, auf der textlichen Oberfläche geht es um Grammatik, Rechtschreibung, Interpunktion, also Zeichensetzung. Aber es geht dann auch auf tieferen Ebene darum, wie ist das Thema überhaupt entwickelt? Wie kommen die Inhalte her? Also man tut auch Fakten checken. Und dann auch, eben, wie ist die Leseführung? Und das hängt sehr stark auch mit der Struktur zusammen. Und ja, ist jetzt halt eben, ich habe nicht das Gefühl, dass es interessant ist. Ja, und am Schluss ist es eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Autoren und ein Kompromiss finden auch immer wieder, oder? Man muss schauen, dass man halt auch nicht zu invasiv ist und dass man seine Änderungen immer gut begründet, weil es ist ja nicht der eigene Text. Der Lektor ist nie der Urheber vom Text, das ist der Autor. Und der Autor soll das auch bleiben. Und darum ist es wichtig, dass man dort relativ feinfühlig die Änderungen kommentiert, auch, wieso dass man etwas macht. Und gleichzeitig aber auch sehr bestimmt ist, weil als Lektor weiss man,
Du bist ja der Front, oder? Du kennst ja, und gegenüber.
Das und auch einfach vielleicht ein bisschen mehr Textexperten als die Autoren meistens. Oder?
Ja, aber ich denke mir oft, oder, wenn ich jetzt so höre, was ein Lektor alles macht, der Raum kommt ja nicht über, dass es in eine Form gegossen wird. Wie geht man damit um, dass eigentlich wirklich nur der Autor den Raum bekommt?
Das stimmt. Mir kommt das irgendwie noch recht. Also ich finde das noch gut, weil ich will mich eigentlich nicht unbedingt dort so in den Vordergrund drängen, weil es ist schon auch so, wenn dann das Publikum es zum Beispiel nicht gut findet, oder? Dann muss man dann selber auch nicht irgendwie den Grind einnehmen. Also es ist so wie, die Autoren kommen sowohl den ganzen Fame über, aber sie kommen dann halt auch auf den Deckel über, je nachdem, oder? Also der ganze Shitstorm, wo je nachdem losgetreten wird, das betrifft jetzt mich oder die Autoren und ich mich damit befassen viel weniger, weil ich arbeite nicht bei einem Publikumsverlag.
Okay, stimmt.
Ja.
Aber was ist denn der Ton von der Gesellschaft? Also wie hat sich das in den letzten 10 Jahren verändert? Also weißt du, wie ihr einmal entscheidet, was ist lesefreundlich? Oder eben ihr entscheidet ja auch, welches Manuskript wird weiterverarbeitet? Wie hat sich der Ton verändert? Was wird heute mehr gefordert wieder vor 10 Jahren?
Ich glaube nicht, dass ich diese Frage so beantworten kann. Ich bin ja selber ein junger Schnaufer, weil ich bin erst 30.
Ich würde es noch.
Gratuliere. Nein, darum, was die Veränderung angeht, kann ich wirklich nicht so viele Aussagen machen. Aber ich kann vielleicht.
Oder jetzt der jetzige Punkt, den man jetzt treffen muss. Laut deiner Meinung.
Ich kann eine Aussage darüber machen, wie es heute einfach ist.
Okay, oder? Das interessiert mich.
Genau, und vor allem so ein bisschen im sachlichen oder wissenschaftlichen Bereich. Und dort stellt man fest, und das glaube ich, ist nicht anders gewesen früher, dass es oft eine sehr trockene Sprache ist. Also es ist etwas, wo nicht für alle Menschen sehr zugänglich ist.
Also Deutsch, oder?
Ja, also einfach wie geschrieben wird, oder? Okay. Es gibt extrem lange Sätze, also so Bandwurmsätze nennt man das, oder Schachtelsätze. Es gibt oft sehr eigenwillige Fachbegriffe, wenn man das so sagen will. Ich habe schon Texte gehabt, die von Menschenmaterial gedreht waren, und dann hat man wie so das Gefühl, sind wir irgendwie im Dritten Reich gelandet, und wenn man dann probiert, mit diesen Leuten das zu diskutieren, dann geht wie eine Wand auf. Das ist einfach, das heisst, bei uns in der Disziplin ist das ein anerkannter Begriff, und der muss so stehen bleiben, obwohl das hinten und vorne keinen Sinn macht, in meinen Augen. Aber dann muss man es manchmal halt auch den Autoren überlassen. Vor allem als freier Lektor, also als Selbstständiger, wo man nicht in dem Sinn einen Verlag vertritt, sondern wo es eigentlich nur darum geht, die Autoren auf eine Art auch mit dem Lektorat ein bisschen zu beraten. Wenn es die Autoren am Schluss besser wissen, dann ist das so und dann muss man das akzeptieren. Dann muss man einfach darauf hinweisen, aber es nicht durchstieren, die Änderung.
Okay. Und aber so wie ich jetzt die ausführe, hast du noch gern das Muttere, das Bindeglied sein, oder? Weil viel halt auch über Kommunikation passiert, oder? Du musst ja immer reden und erklären und so. Wie lange geht so wenn du ein Manuskript überkommst, so über den Daumen geschätzt, bis es dann fertig ist?
Das hängt von 2 Sachen ab, okay. oder von mehreren, aber von 2, also hauptsächlich von 2 Sachen, das ist der Textumfang, wie lang ist ein Buch, also wenn ein Buch 150 Seiten hat, bist du meistens schneller, oder wenn es 300 Seiten hat, und dann hängt es aber auch von der Textqualität ab. Also je besser Textqualität ist von Anfang an,
musst du weniger machen.
Umso weniger muss ich machen. Ja, eben, und da gibt es noch so Sachen, Verfügbarkeit, Ferien und. Aber grundsätzlich sind es die 2 Sachen.
Und hast du früher schon gerne gelesen, also als Kind? Oder ist es wirklich erst im Studium gekommen? Was war denn so die Faszination gewesen? Jetzt interessiere ich mich für Sprache und für Text. Gibt es da irgendwie so einen Moment?
Ich habe als Kind nicht viel gelesen. Ah, okay. Und meine Mutter ist fast daran verzweifelt.
Ehrlich?
Ja, die hat wirklich alles gegeben, dass ich irgendwie von Anfang lesen. Und hat mir jenste verschiedenste Bücher vorgelegt und selber drei gelesen und darüber erzählt und irgendwie so, so mich probiert zu packen. Und für das bin ich ihr sehr dankbar, weil irgendeinmal hat sie es geschafft gehabt, nach Jahren hat sie mir Harry Potter vorgelegt. Ah. Und das war gerade eine Zeit, wo ich eigentlich im gleichen Alter war wie der Harry selber. Und irgendwie haben wir wie so einen Deal gehabt. Also ich glaube, die ersten, weiß ich nicht, 100 Seiten oder so muss lesen und das Buch vorher nicht weglegen. Und wenn ich das schaffe, dann, weiß ich nicht, komme ich irgendetwas über. Und dann habe ich halt irgendwie durchgebissen. Und sie war halt so schlau gewesen, die Grenze dort anzusetzen, wo der Harry quasi nach Hogwarts kommt.
Also spannend
wird. Also ja, genau, wo er halt in die Zauberwelt reinkommt. Ja. Ja, und das ist dann tatsächlich das gewesen, was mich so gepackt hat. Und mit dem habe ich eigentlich angefangen lesen, mit diesen Potter-Büchern. Und als ich dann in Kanti gekommen bin, also ich habe das Kurzzeitgymnasium gemacht, Luzern, an der Musik. Und dort hatte ich einen super Deutschlehrer gehabt.
Ja, ich habe schon, also Fächer stehen und fallen mit der Lehre, gell?
Und dann bin ich das erste Mal so mit, wir nennen das Höhenkamm-Literatur, also mit der Literatur auch, die zum Kanon gehört, in Kontakt gekommen und das erste Mal Goethe, Schiller und solche Zeug gelesen, wo, also ja, das ist für mich heute nicht irgendwie eine Oberlektüre oder so, aber ich habe einfach dort Zugang zu einer Welt gefunden, die mich völlig fasziniert hat. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und eben, und der Deutschlehrer, der Andreas Kaufmann, das war wirklich ein geiles Ich. Der hat sich auch zwei, drei Mal einfach Zeit genommen für mich, für nach der Schule, um irgendwie einerseits über Literatur zu reden und andererseits auch mehr so ein bisschen erklärt, ja, was ist eigentlich genau das Germanistikstudium und was kann ich davon erwarten. Und ja, und dort, das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich Germanistik studieren.
Und was liest du jetzt? Also weißt du, wenn also liest du noch, wenn du selber immer musst Manuskript
lesen? Also ich kann viele Kolleginnen und Kollegen, die auch als Lektorinnen und Lektoren arbeiten, die sagen, hey, ich lese privat quasi nicht mehr.
Okay.
Das ist bei mir aber nicht der Fall. Ich habe auch vor 3 Jahren einen Lesezirkel gegründet. Mit einfach 4 Kolleginnen und Kollegen. Das 5. sind wir insgesamt. Und zum Beispiel gerade gestern haben wir uns getroffen. Jetzt haben wir von Michael Fehr Simmeliberg gelesen. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich lese sehr gern. Und ich mache es eigentlich lieber als Netflix schauen und Zeit einfach so an die Wand zu donnern quasi. Ich habe das irgendwie noch gern, man hat ein anderes Zeitgefühl, man hat ein anderes Bewusstsein für einen Moment, wenn man irgendwie liest und wenn man sich nicht einfach so lassen berieseln. Also so geht es zumindest mehr. Und darum lese ich sehr gerne. Also wenn du Literaturtipps hättest.
Also was sind so deine also 3 Lieblingsbücher, da kann man deine auch...
3 Lieblingsbücher?
Ja. Und warum?
Okay.
So ganz kurz. Cool.
Ich sage es so.
Okay.
Kann ich eher von Lieblingsautoren ausgehen?
Okay.
Also.
Ich bei den Filmen habe ich auch nicht mehr so Lieblingsfilme, sondern mehr die Regisseure oder Schauspieler, die mich faszinieren. Darum kann ich das verstehen. Ist gut,
schieß los. Der Daniel Kehlmann ist momentan eigentlich so völlig mein absoluter Lieblingsautor. Von dem habe ich fast alles gelesen, was es gibt, außer Theater. Dort habe ich noch nicht so drin gelesen. Aber so die erzählende Literatur habe ich von ihm gelesen. Er ist ein Deutscher, glaube es, oder nein, ist schon ein Deutscher, nicht ein Österreicher. Aber er wohnt in Wien, das ist okay. Es, glaube ich. Er wohnt in Wien. Und das ist eigentlich so ein faszinierender Typ, der hat sehr jung, sehr grossen Erfolg schon gehabt. Und er ist auch wirklich so gepriesen worden als der Nachwuchsautor, der quasi die deutsche Literatur in die neueste Zeit rettet. So. Und was ich an ihm sehr schätze, ist, er hat sehr spannende, so unerhörte Begebenheiten, wo so die auslösenden Momente, um die Geschichte zu erzählen. Also da ist zum Beispiel ein Typ, der ein Bürogummi ist und wo so an einer Retrette muss teilnehmen, den Vortrag halten und das schießt ihn ganz jämmerlich an. Und das ist an einem Ort, wo es einen See hat und in diesem See ist das Jahr vorher irgendjemand vertrunken und verschollen. Und dann wird er quasi vom Hotelpersonal, er will dort hinten baden und er wird dann wie gewarnt vom Hotelpersonal, ja, sind Sie da vorsichtig, letztes Jahr ist jemand versoffen und niemand zurückgekommen. Oder? Und dann geht er an den See und dann fährt er so über sein Leben an, nachzudenken und merkt so aufs Mal, hey, ich will im Fall einfach verschwinden. Ich will nicht mehr zurück, ich will nicht mehr das Bürogummi arbeiten. Und dann entscheidet er sich dafür, quasi einfach so, also er inszeniert quasi, dass er vertrunken ist. Okay. Und dass man gleich halt nie findet, oder? Und beim Daniel Kehlmann hat es immer so ein Quäntchen Magie drin, in seinen Texten. Ich weiß nicht genau, von wo das kommt. Ich glaube, der hat auch sehr gerne einfach Märchen. Und er hat, glaube ich, als junger Mann gezaubert. Und das eigentlich gar nicht so schlecht. Und darum habe ich das Gefühl, der fasziniert das irgendwie. Und darum, das schlägt sich auch in seinen Texten nieder.
Und die anderen zwei?
Die andere sicher die Olga Gryasnova. Okay. Die hat Bücher, die sehr schöne Titel haben, wie zum Beispiel «Der Russe ist einer, der Birken liebt» oder «Die juristische Unschärfe einer Ehe» oder «Gott ist nicht schüchtern». Und an ihr schätze ich, dass sie auf eine Art fast einen journalistischen Ton teilweise anschlägt in ihren Büchern. Also man hat manchmal das Gefühl, man liest eine Reportage, die sehr literarisch ist. Also, und die Themen, die aufgegriffen werden, finde ich sehr spannend. Zum Beispiel «Gott ist nicht schüchtern» geht es um den Syrien-Konflikt, wo nachher die Fluchtbewegung eigentlich von gewissen Protagonisten geschildert wird auf Zentraleuropa. Ja, und dort, sie ist einfach, das sind auch gesüffige Bücher, auf eine Art hure deep, also weißt du, schwer, ja. Und es ist schon nicht so, dass sie das, ja, es macht, ja, es macht etwas mit einem, weißt du, es ist so wie, es ist schon noch, es ist schwere Kost, so. Und nachher dann noch etwas Drittes, ja, dann... etwas altbewährtes. Ich glaube...
Schon gut.
Max Frisch. Okay. Also ich glaube jetzt meine Zirkelgespändli, falls sie das hören oder schauen, werden sich wahrscheinlich einen abgrölen. Aber ja, der Typ ist schon irgendwie faszinierend, einfach was er auch war. Und einfach so als Intellektueller in der Schweizer Gesellschaft, oder in der Deutsch-Schweizer Gesellschaft zumindest, und was er für eine internationale Ausstrahlungskraft hat und was er auch für Texte geschrieben hat. Also weißt, ich würde es jetzt so sagen, ich finde gewisse Sachen, die der Frisch gemacht hat, nicht hure easy. So wie er teilweise das Autobiografische in seinen Texten verarbeitet hat und dort auch Namen genannt hat von Leuten, dass man genau gewusst hat, okay, das ist Dingeborg Bachmann zum Beispiel, oder? Und ja, sicher nicht ganz unproblematisch. Ja, aber gleichzeitig eben einfach ein faszinierender Typ halt. Und er hat ja, glaube ich, auch für einen Bundesrat Reden geschrieben. Er hat sich politisch sehr engagiert. Und er hat auch sehr stark mit sich selber immer zu kämpfen gehabt, mit Selbstzweifeln, hat das Gefühl gehabt, in gewissen Bereichen sei er unzulänglich und so weiter. Und das einfach all das, sein politisches Engagement, seine biografischen Knörz und seine Literatur, ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Ja.
Wie stehst du zu Hörbüchern?
Ja, ich habe dir eine Empfehlung.
Okay.
Und zwar das Hörbuch vom Lüscher, also das Buch heisst «Frühling der Barbaren». Jonas Lüscher heisst, glaube ich, der Autor. Ja. Das Vorgängerbuch von Kraft. Mit Kraft hat er nachher 2015 oder so den Schweizer Literaturpreis gewonnen. Und das wird von einem Typ gelesen und dem seinen Namen kann ich mir nie merken. Vielleicht kann man es dann irgendwie unten am YouTube-Video verlinken oder so. Aber das ist so ein geiles Hörbuch.
Okay, muss man nachher aufschreiben.
Weil es fängt echt so weit, der fängt an zu reden und nachdem hat eine Stimme, du willst nicht mehr anders hören in deinem ganzen Leben als dem seine Stimme.
Well, ich muss sagen, die Harry Potter-Vertonungen vom Rufus Beck sind auch, kann ich x-mal hören und immer wieder finde ich die cool, obwohl ich hinter sie und für sie die ganze Geschichte schon kennen, oder? Was ich letztens, also ich bin eher ein Hörbuchloser, weil das geht für mich schneller. Nussschale, vielleicht kennst du vom Ian, der hat auch schon gute Bücher gemacht, aber Nussschale wäre auch ein guter Tipp, wenn das noch nicht...
Noch nicht gelesen. Immer gut, wenn man Tipps bekommt, die man noch selber noch nicht gelesen hat.
Ich gehe zu einem Fötus, der kurz vor der Geburt ist und mitbekommt, was in der Welt passiert. Und eigentlich sich fragt, lohnt sich das? Aber gleich danach sagt, in allem Chaos, was passiert, es macht gleich Freude. Aber es ist enorm spannend. Also wirklich Nussschale heisst es. Es ist ein bekannter Autor. Barf. Bücher von ihm sind auch schon verfilmt worden, wie auch ein Prozess von jemandem, der sterben will, der aber noch jung ist, wo ein Richter muss entscheiden. Ich habe von dem schon gehört, aber sie sind Zeugen Jehovas und als Eltern und sagen eigentlich, wir wollen, dass unser Sohn kein Blut, wie sagt man? Ja, Blut überkommt und dann müssen sie sterben und das Gericht muss dann entscheiden und so Twist drin. Ich suche nachher, wenn ich googeln kann, wie er heisst. Also den finde ich ganz cool als super. Autor.
Ja.
Und dann schreibst ja du noch, also bist ein Lektor für, jetzt muss ich es auf die Reihe bringen, Zeitschrift für Heilpädagogik Schweiz.
Ja, wie, Schweizerisch Zeitschrift für Heilpädagogik.
Wie bist du dazu gekommen?
Mein bester Kollege, der Dave, also mit dem, wo ich auch die Firma gegründet habe, also die Firma heisst Pentaprim,
ja.
Ist eine GmbH, er hat dort gearbeitet. Und zwar zuerst, also während dem Studium hat er mal ein Zeitchen auf dem Sekretariat gearbeitet und irgendwie ist er dann so ins Lektorat reingerutscht. Und dann hat er eine neue Stelle gesucht und gefunden und ist dann weg. Und dann in dieser Zeit ist gerade noch jemand schwanger geworden. Und dann konnte ich einfach mal irgendwie für ein halbes Jahr oder etwas länger habe ich dort wie so eine Vertretung eigentlich machen. Also einen befristeten Vertrag bekommen. Aber eigentlich, der Dave hat dann wie gewusst, dass dort die Stelle frei wird. Und dann habe ich mich beworben und habe so ein Probelektorat müssen machen und bin dann dort hergekommen. Und dann habe ich nach dieser Zeit, nach dieser Vertretung, eine Festanstellung bekommen. Und jetzt bin ich dort, ja. Und ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich um die Bücher. Also es kommen 4 bis 6 Bücher raus pro Jahr und das sind wirklich, ist halt wirklich ein Mini-Verlag, aber ich bin für die Bücher jetzt für die Deutschsprachigen der einzige Lektor. Und dann arbeite ich eben noch mit 2 Redaktionskolleginnen für die Zeitschrift. Also das dritte sind wir eigentlich in der deutschen Redaktion.
Und wir kennen ja uns eigentlich schon länger.
Ja, 10 Jahre.
10 Jahre, ja. Du bist in der Institution, wo ich lange gearbeitet habe, auch Zivilschutz gemacht. Also bist du mit dem Thema Behinderung eigentlich schon früh in Kontakt gekommen. Und jetzt eben du die Arbeit. Wie hat sich dein Bild auch verändert zum Thema Behinderung? Hat es dich vorher schon betroffen oder hat es mit dem Zivilschutz angefangen und jetzt eben mit der Anstellung als Lektor irgendwie ein Zwischenstopp? Oder wie hat sich das Thema entwickelt bei dir?
Also das erste Mal ernsthaft mit dem halt in Berührung gekommen bin ich durch meinen Zivildienst an der Rotec in Luzern. Und ich war dort 9 Monate gewesen. Und
sind schöne Wände.
Ja, es sind sehr schöne Wände. Sehr, ja.
Schön. Sehr schön.
Dort habe ich auch das erste Mal wirklich gemerkt, wie nahe dass man eigentlich diesen Leuten ist, weil es hat, mir schon ein bisschen das Herz gebrochen, als ich dann gegangen bin. Irgendwie, weil man hat irgendwie so wie, ja, man ist so unglaublich nahe an diesen Leuten und dann ist der Zivildienst fertig und dann verabschiedet man sich und man weiss, man wechselt die Stadt wegen dem Studium und man widmet sich eigentlich komplett um ein anderes Thema. Und das war es dann halt einfach auch schon wieder für ein Zeitchen mit dem Kontakt zu Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und dass ich dann halt bei der Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik gelandet bin, ist eigentlich reiner Zufall. Also das ist nicht so, dass ich mir überlegt hat, hey, ich werde wieder zurück. Es hat mir dann natürlich geholfen, weil die damalige Direktorin, das ist Beatrice Kronenberg, die ist die Vorgängerin von der Luit Gartis Sonderegger, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Faktenstimmig.
Genau, und das war natürlich auch super gewesen, als ich mich dort beworben habe. Ich konnte sagen, ja, ich kenne die Rotec und sie so, oh, ich bin Direktorin an der Rotec und so, oder? Und dann hat das eins zum anderen geführt und ich durfte dort bleiben. Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, ich bin sensibler geworden, was das Thema angeht. Hoffentlich auch.
Ich glaube, eine gewisse Sensibilität ist schon gut, aber man kann es auch zu übersensibilisieren. Was sind denn so Fragen im Zivilschutz, wo du dich persönlich dann anfangen stellen hast, wo du gewusst hast, du gehst in eine Welt, in der du vielleicht vorher gar noch nichts zu tun hast damit? Und wie sind deine Fragen beantwortet worden für dich selber?
Ich muss so sagen, ich habe sicher Ängste abgebaut, also Berührungsängste.
Ja.
Und ich habe aufs Mal eine Vorstellung halt gehabt, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung über Menschen ohne Beeinträchtigung auch nachdenken oder was die von denen auch auf eine Art erwarten oder was sie sich wünschen, dass eben vermieden wird irgendwie. Und das hat mir geholfen, denn es ist ja nicht so, dass ich nie mehr in einem Menschen mit einer Beeinträchtigung begegnet wäre oder so, aber es hat mir einfach geholfen, auf diese Leute auch zuzugehen, oder? Und irgendwie, wieso jetzt hockt jemand in einem Rollstuhl oder irgendwie jemand hat keine Hände mehr oder wie auch immer. Man kann ganz normal auf diese Menschen zugehen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich in meinem Umfeld merke, wo Leute tatsächlich Schwierigkeiten haben, wenn sie diese Berührungspunkte noch nie hatten. Und ja, ich frage mich manchmal, wieso ist das so, dass man die Berührungspunkte so wenig hat. Und ich glaube schon, dass es einfach, dass die Welten nach wie vor viel zu stark voneinander trennt sind.
Ja, die Sichtbarkeit fehlt. Wohl langsam, glaube ich, schon am Aufbrechen ist. Durch den integrativen Schulansatz, durch halt, der Sport ist immer ein Indikator, dass man, Barrieren abbauen kann. Es sind aber auch viel mehr, also ich merke auch in der Selbstvertretung, Leute da, die sich auch engagieren, die sich zeigen wollen, die auch wollen den Dialog steuern. Was fehlt denn in der gesamten Diskussion, wenn ich jetzt dich frage, abgesehen von der Sichtbarkeit? Wie siehst du jetzt, wo beide Welten kennt Stolperstein?
Ich glaube, einerseits, also es gibt sicher Leute wie dich auf eine Art, die sich so exponieren, aber die gibt es vielleicht noch nicht so lange. Vielleicht tue ich jetzt auch gewissen Unrecht, aber ich sage jetzt eigentlich, dort hat sich meine Wahrnehmung irgendwie verschoben. Es gibt, ich sage jetzt auch zum Beispiel auf SRF mehr Sendungen, oder? Es hat ja das Tabu gegeben, das du mitgemacht hast. Es gibt die Sendung von Robin Rehmann, SOS, wo Leute kommen, die haben zwar nicht immer eine Beeinträchtigung, aber es auf irgendeine Art und Weise sagen sie von sich selber, ich bin beeinträchtigt. Du bist ja, glaube ich, auch schon bei ihm gewesen, oder?
Ja.
Und dann gibt es Leute wie dich, die so YouTube-Kanal startet. Es gibt Leute wie der Alex Oberholzer, der eine Körperbehinderung hat oder mit einer Körperbehinderung lebt und wo Radiomoderator ist. Und eben auch so, ich meine, wenn man ihm seine Stimme hört, dann denkt man nicht, dass er eine Beeinträchtigung hat. Und wenn man aufs Mal vor sich sieht, dann... Eben, er hat mir das mal so erklärt, dann verschrecken die Leute irgendwie. Und man merkt so, es ist sofort irgendwie, stimmt etwas nicht, oder? Und ja, dort, ich glaube einfach, es hat wirklich damit zu tun, dass es für viele Leute zu wenig Berührungspunkte gibt. Und andererseits würde ich es komisch finden, wenn man die Berührungspunkte künstlich würde, irgendwie anführen.
Was mir einfach auffällt, aber das ist generell, empfinde ich das menschliche Wesen momentan ein bisschen so, Neugier fürs Gegenüber allgemein ist ein bisschen momentan nicht da. Also einfach auch mal eben so wirklich drauf zu gehen und auch mal aus Interesse etwas zu fragen oder so auch wieder den Dialog aktiv zu steuern. Aber eben, ich glaube...
Aber ist es früher anders gewesen?
Würdest glaube sagen, ich glaube, wie soll ich sagen, ist noch schwierig.
Also vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Wie ist es früher gewesen?
Ich glaube, es ist immer schon ein Thema gewesen, aber irgendwie hat man vielleicht, weiß nicht, aber mit den sozialen Medien müsste ja wie stimulierend wirken. Aber gleich hat man Angst. Und ich glaube immer, die Angst werden abgebaut, wenn so die Randgruppe probiert, nicht, dass sie immer aktiv muss, stimulierend wirken, aber einfach da sein. Darum denke ich, hilft es, eben wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem integrativen Schulsystem, auch wenn das kritisch begutachtet wird von gewissen Richtungen, aber dass man dort schon anfängt, im Kindesalter, oder?
Ah, definitiv. Also, nichts falsch im integrativen Schulsystem, oder? Also, ich bin auch Befürworter von dem. Aber ich glaube nicht, dass nur über das Barrieren per se einfach abgebaut werden können. Es ist... Ich weiß auch nicht. Es ist auf eine Art...
Also weißt, ich glaube, wenn, und da mache ich mir halt manchmal auch keine Freunde in der eigenen Community, du kannst an einem Fußgänger nicht ein Rollstuhlleben erklären, sondern du musst ihn aktiv an der Hand nehmen und sagen, jetzt gehen wir mal die Barriere, dass die Stege gut anschauen und jetzt musst du mir erklären, wie ich da rein soll. Natürlich muss ich sagen, finde ich, das habe ich jeden Tag geil, jeder an der Hand zu nehmen und sagen, da, aber es geht, glaube ich, nicht anders, dass es du sichtbar machst.
Zeigen.
Und dann halt die Offenheit hast, vom Gegenüber den Dialog zu haben. Also weißt, wir müssen kommen mit dem Problem und Fußgänger, weil wenn ich sage Gesellschaft, dann bin ich auch, also es gibt gesellschaftliche Themen, wo ich auch mich muss stellen. Wie gehen wir miteinander um? Aber wenn ich von Fußgängern rede, heisst das Gegenüber, dann muss ich ihn wie an der Hand nehmen. Manchmal geht mir das besser, manchmal denke ich, schiss mich doch an. Aber das ist, glaube ich, Leben.
Ja, an also, und für sich. Ich würde sagen, Menschen mit einer Beeinträchtigung kommt sicher eine wichtige Rolle zu im Sensibilisieren von allen anderen irgendwie. Und vor allem von den Leuten, die halt nicht so einen Zugang zu dieser Welt haben. Und es gibt halt einfach Leute, die das nicht haben. Und das ist nichts falsch daran, es ist einfach so. Und gleichzeitig finde ich, könnte man auf politischer Ebene mehr machen. Zum Beispiel habe ich jetzt die Sensibilisierungskampagne von Insieme Schweiz super gefunden im Herbst. Aus, wie hat die geheißen? Hashtag ich will wählen.
Ja.
Wo es halt einfach wirklich auch um politische Partizipation von Menschen, vor allem mit einer kognitiven Beeinträchtigung gegangen ist. Und ich finde schon so, ja, es sollen alle Menschen, ob jetzt mit oder ohne Beeinträchtigung, einfach gleichberechtigter Teil von dieser Gesellschaft sein. Es soll keinen Unterschied spielen. Und von dort sind wir halt einfach gleich noch extrem weit weg. Und ich meine, nur schon, eben, man kann zum Beispiel das Parlament anschauen. Von wem wird unsere Gesellschaft repräsentiert? Auf eine Art, oder? Menschen mit einer Beeinträchtigung werden politisch kaum repräsentiert, obwohl ja die Lobby mit all diesen Behindertenverbänden und gar nicht eigenes Potenzial hat, oder?
Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Nur muss ich dir auch sagen, eine Behinderung per se ist keine Qualifikation, ein politisches Amt einfach innen zu haben. Also, da muss gleich auch noch etwas hinten dran sein, oder? Aber sicher Förderung und halt auch Ermutigung, vielleicht auch ein politisches Amt innen zu haben. Wir haben jetzt im Kanton Zug sicher eine Kantonsrätin, die eine Behinderung hat, aber sie hat auch einen Jura-Abschluss. Und wir haben aus meinem Freundeskreis drei gehabt, die sich für den Nationalrat aufstellen wollten. Also es kommt immer mehr. Was ich aber auch muss sagen ist, ich verstehe nicht, wenn man Gesetze hat, wo man drin haben, ob jetzt das Gleichstellungsgesetz ist, UNO-BRK, warum man dann immer noch muss diskutieren bei Neubauten, ob jetzt das sinnvoll ist oder unsinnvoll. Weil ich sage dir immer, wenn mich jemand fragt, ja, aber jetzt haben wir die Bushaltestelle gemacht und es kommt gleich niemand, sage ich, ja, ich möchte auch das werben, also ich möchte auch das aktiv sagen. Es ist jetzt, und vor allem, wenn man sagt, ja, wir machen es jetzt nicht, weil ja eh niemand kommt, sage ich, ja, so, wenn ich es nicht mache, kommt sowieso niemand. Also, es beißt sich ein bisschen in den Schwanz und auch ich musste sagen, weil das gleiche Thema, vielleicht jetzt nicht das Thema Behinderung, ich hatte immer eine tiefe Frauenquote bei mir auf dem Kanal. Und da wollte ich das ändern. Und da habe ich gemerkt, Frauen brauchen andere Ermutigung und vielleicht noch ein bisschen mehr Vorbesprechung als Männer. Man muss sich eben auch um gewisse Gruppen bemühen, dass sie mitkommen. Und das Gleiche ist auch bei uns in der Behinderung. Also Menschen mit einer Behinderung. Wenn man will, Menschen mit Behinderung haben, muss man auch ein Umfeld schaffen oder vielleicht ein, zwei Ideen mehr haben, wie man sich an einen Lesezirkel einladen, oder? Ich kann jetzt bei euch ein Beispiel machen, wenn ihr jetzt wirklich vielleicht mehr Menschen mit Behinderung habt, haben sie euch schon überlegt an einem Restaurant oder haben das auch mal beworben, es ist barrierefrei oder so. Das sind so kleine Kinder, die matchentscheidend sind, oder?
Ja, und gleichzeitig wäre es schön und gleich, also und es ist aber auch natürlich eine Utopie irgendwie, dass sich diese Fragen viel weniger würden stellen, wenn es einfach so gemacht würde, wenn es einfach barrierefrei gebaut würde, zum Beispiel, oder? Klar, man kann sagen, es ist nicht in jedem Fall sinnvoll. Alles okay, und ich sehe das auch. Aber, dass es heute noch einfach so kann vergessen gehen. Das ist etwas, was mir nicht einleuchtet.
Das ist ein Witz. Und vor allem, was ich auch ein Witz finde, und das muss ich auch bei jedem zweiten Interview sagen, dass wir die UNO-BRK ratifiziert haben, ist auch schön und gut und finde ich den richtigen Weg. Aber dass man das Klagerecht ausoperiert hat, also man kann auf etwas hinweisen und man kommt Geld über, aber dass es aktiv geändert werden muss, hat die Schweiz ausoperiert. Und dann ist das auch so ein Fass ohne Gehalt. Und was ich auch noch kurz sagen möchte, musst nicht gross Stellung nehmen dazu, weil bei einer Zeitschrift schaffst, wo der Name drin hat, den ich halt auch kritisiere. Ich finde halt auch schon die Formen Sozialpädagogik und Heilpädagogik
oder Sonderpädagogik.
Finde ich schon sehr problematisch im Wording. Oder wenn du davon ausgehst, dass es muss geheilt werden oder sozialisiert werden, dann fährst du schon ganz an mit einem anderen Mindsetting auf, dich überhaupt entscheiden, ja, vielleicht wollte ich den heilen und ich muss nicht geheilt werden, nur weil ich eine Behinderung habe. Also da wünschte ich auch von unseren, oder mit Leuten von uns, dass man da sich mal etwas überlegt, vielleicht Ermutigung oder ich weiß auch nicht, aber dass man da, weil du weißt selber, wie stark das Wörter sind.
Ja, definitiv. Also, und das gleiche Problem haben wir ja eigentlich auch bei dem Begriff Behinderung, ja. Oder beim Begriff es Behinderung so. Oder bei Beeinträchtigung. Es ist ja immer, es ist immer eine Aussage darüber, dass jemand etwas nicht kann.
Genau.
Und ich glaube auch, das müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Ich kann dir jetzt nicht irgendwie neue Begrifflichkeiten aus dem Hut zaubern, aber ich glaube, es würde sich lohnen, wenn man über das nachdenken würde.
Ja, und halt wirklich sich auch bemühen, um etwas zu machen. Mal, und wenn jetzt du nicht schaffst und auch vielleicht nicht jetzt studierst, was machst denn du? Aber ich weiss, früher hast du noch Sport gemacht. Was machst du jetzt? Obwohl ich weiss, selbstständig sind ja kaum am Arbeiten.
Ja, halt eben. Ich tue schon sehr viel lesen.
Ja.
Ich mache nach wie vor Sport, aber nicht mit einem Verein, sondern okay. Eigentlich Grundbewegung hat noch niemandem geschadet.
Nein.
Und treffe mich viel mit Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon so, dass die Selbstständigkeit halt gleich viel Zeit braucht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, glaube einfach mit 42 Stunden pro Woche durchkomme. Ja, aber so, wie soll ich sagen, ich kann nicht in meinem Privatleben noch irgendwelche wirklich nennenswerte Projekte am Start oder so. Das nicht.
Und was hat dich eigentlich dazu bewogen, selbstständig zu werden nach dem Studium? Noch ganz kurz.
Das
ist ja auch ein Schritt.
Ja, also und gar nicht mal so einen kleinen. Ich glaube, eine gehörige Portion Naivität.
Gut.
Nein, du musst dir das so vorstellen. Es ist wirklich eigentlich unmittelbar nach dem Studium. 2007, im 1. August 2017, das ist so unser offizielles Gründungsdatum. Seitdem gibt es unsere GmbH. Es ist natürlich vorher.
GmbH, nicht AG.
Nein, GmbH. Und vorher ist natürlich schon sehr viel passiert. Also sehr viel Entwicklungsarbeit, oder? Ab dann sind wir offiziell raus. Und ich habe das Studium im Dezember 2016 offiziell abgeschlossen. Also, und für die GmbH zu gründen, haben wir 20.000 Franken gebraucht. Wir waren 5 Leute damals, alle 4.000 Franken, und ich hatte 4.500 Franken auf meinem Konto und dachte, komm, was soll's, leist es hin, ob jetzt 4.500 Franken oder noch 500 Franken hast, spielt auch keine Rolle, ein bisschen so, oder? Und dann haben wir die Firma gegründet mit einem gewissen Vorhaben, aber eigentlich, vor allem wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, schon eben einer gehörigen Portion Naivität. Wir haben zum Beispiel im Lektorat keinen Kunden gehabt, wo wir einfach sagen können, okay, das läuft ab Minute 1. Wir haben dann halt einfach unsere Firma jetzt gegeben, wir haben dann irgendwie angefangen akquirieren und irgendwann sind die ersten Kunden dazugekommen, das erste Buch, das wir können machen, die erste Institution, wo wir als fixen Kunden dazugewonnen haben, die ersten Privatpersonen. Und dann ist es eigentlich so Schritt für Schritt gelaufen, aber es ist jetzt nicht so, es haben immer wieder die Leute gesagt, ja, du hast ja ein Start-up, und ich habe immer so gedacht, nein, hure nicht, ich habe nicht ein Start-up, ich habe einfach eine Firma gegründet mit Kollegen zusammen, aber wir haben weder Investoren noch sonst irgendwie Geld rum, sondern wir machen etwas, was uns Spass macht, und wir machen in dem, was uns Spass macht, etwas, was man gut könnte. Und das haben wir so wie gehofft, dass das reicht, um irgendwie einigermaßen Erfolg zu haben. Und nach 2,5 Jahren können wir sagen, ja, das hat gelangt. Also,
es ist auf der Schiene, meinst
du? Ja, voll, es ist auf der Schiene. Und es ist aber auch etwas, was sich ständig verändert. Also zum Beispiel im Frühling haben wir uns von einem Co-Gründer getrennt und im Sommer geht auch wieder jemand, der es mitgegründet hat. Und dann sind wir eigentlich noch zu dritten. Wir haben aber 2 Angestellte noch.
Ach.
Und noch 2, die momentan für uns Deutschkurs entwickeln. Also dann haben wir eigentlich so das Dienstleistungsprofil ist dann Lerncoaching, Nachhilfe. Für das ist der Stefan verantwortlich.
Wird alles verlinkt.
Genau, Lektorat und Schreibcoaching, für das bin ich und der Dave verantwortlich. Und nachher eben noch Deutschkurs, wo 2 andere, die verantwortlich sind, die aber eigentlich gar noch nicht von uns eingestellt sind, sondern wir haben die einfach mal gefragt, das sind Deutschlehrer, also Deutsch als Fremdsprachlehrer, und die haben dann einfach Interesse gehabt, selber irgendwie etwas anzureissen, und das haben sie jetzt gemacht. Und jetzt am letzten Donnerstag haben wir die Kurse zu Boden gebracht und jetzt kommt dann unser Newsletter, wo das Angebot das erste Mal drin ist.
Ja, ich sehe das bei mir, es ist immer im Wandel, oder? Bin ich gesagt, die Interviews jetzt sind gekürzt, sind abgedampft, alles. Es ist halt immer ein Wandel, der passiert, oder? Und das ist wichtig.
Ich glaube, das ist auch mega wichtig. Es gibt schon gewisse Punkte, wo man sich wünscht, dass es konstant irgendwie bleibt, oder? Und gleichzeitig, wenn man die Veränderung nicht zulässt, dann
kann es nicht wachsen.
Ja, es kann nichts passieren. Und weißt du, es ist ja nicht so, dass wir von Anfang an immer einen Plan haben, sondern wir entwickeln ja den Plan während dem, dass man es macht, oder? Und es ist auch nicht so, dass man von Anfang an bei allem, was man macht, immer 100% authentisch ist. Weil manchmal weiss man ja gar nicht, was man da macht.
Komfortzone.
Ja, und dann macht man mal und dann irgendwann stellt man wie fest, hey, das ist ja ein Scheissdreck, was wir da eigentlich machen. Wir müssen das komplett anders angehen, wir müssen das anders machen, weil es kommt nicht an, das Angebot zum Beispiel kommt nicht an, weil es nicht unsere eigene Sprache ist, weil es nicht etwas ist, was wir machen wollen. Aber irgendwann hat man mal die Idee gehabt, hat das Gefühl gehabt, ah doch, das ist eigentlich noch easy, komm, das machen wir. Bis man dann am Punkt X feststellt, es ist doch nicht so gut. Und dann weiss man auch, wieso dass man sich immer unwohl dabei gefühlt hat, oder?
Ja, und ich habe so ein Beispiel, ich habe ein Restaurant führen gemacht, wo gut war auch für mich und so, aber der Aufwand und der Ertrag sind wie ähnlich gestummt. Aber ich bin gleich stolz für die paar Episoden, aber ich bin halt gerne ein Plodderi, darum. Das ist ja das, was am meisten zieht. Natürlich, wenn ich andere, was jetzt passiert, Ressourcen noch zur Verfügung habe, vielleicht machen wir es wieder mit einem Team zusammen oder so, oder mit einem Management. Es ist pausiert, aber gewisse Sachen muss man einfach sagen, das rendiert oder das rendiert nicht, oder macht Spass oder nicht. Aber noch ganz kurz zu dem, außer du hast etwas noch dazu zu sagen, ist, reisest du immer noch?
Reisen?
Ja. Weil dort, wo du nach dem Zivildienst bist, auf Straßburg.
Ja, also nach dem Zivildienst bin ich 4 Monate mit dem Rucksack durch Frankreich gereist. Einfach Rucksack, das Zelt dabei und bin los. Und eigentlich so einmal rundherum. So das Zentrum von dem Land kenne ich nicht so gut. Also Paris selbstverständlich, aber sonst, ich bin vor allem der Küste nach. Also ich bin Elsass drauf, dann auf Paris, dann in die Normandie, in Bretagne, dort hängen geblieben. Und dann die Atlantikküste ab und dann so Pyrenäen, über Pyrenäen an die Mittelmeerküste drauf und dann heim. Und für das habe ich mir 4 Monate Zeit genommen. Und nachher, ja, schon so während dem Studium, bin ich etwa mal noch fort. Also, ich bin mal 6 Wochen durch Schweden-Norwegen. Ich war einen Monat in Montenegro mal gewesen. Dann einmal eine spannende Reise gemacht, einen Monat lang auf Istanbul und nachher dann aber die Schwarzmeerküste darauf bis ins Donaudelta, also über Türkei, Bulgarien, Rumänien. Ja, so ein bisschen so Sachen. Und vor 3 Jahren habe ich eigentlich die letzte Reise gemacht, bin ich einen Monat auf Marokko mit einem Kollegen. Genau. Und eigentlich, also die Reisen waren immer Rucksackreisen gewesen. Also,
aber genau. Dann ist man auch am Puls, oder? Also so ein bisschen.
Ja, ich habe das irgendwie noch gern, so das unterwegs sein und das einfach den Kontakt zu den Leuten haben, zu den Einheimischen. Und eben, manchmal an gewissen Orten hat man das mehr und an gewissen Orten hat man das überhaupt nicht. Aber ich finde so, auf Reise ist immer alles gut. Also weißt du, es ist so wie nicht, auch wenn du so an der abgefucktesten huren Ort bist, so Unort, irgendwelche dubiosen Busbahnhöfe in der Pampa und du denkst eigentlich so, ja, okay, jetzt warten wir halt 6 Stunden da. So what? Ist halt einfach so. Und es ist nicht, man muss es nicht werten, irgendwie. Also weißt du, ich meine, gerade auf Social Media siehst du ja von allen Leuten immer so die schönsten Fancy-Pants-Bilder, oder, wo ja, so, ah, schau mich am Strand und mit dem Cocktail und die schönen Käseplatten und irgendwie so ein bisschen so. Und ich habe einfach auch so die Orte gern,
wo sind.
Ja, und wo auf eine Art das Leben ganz anders stattfindet. Und halt nicht so rausgeputzt ist und wo man sich selber vielleicht auch mal für ein paar Stunden nicht so wohl fühlt. Und gleichzeitig, ja, schau, ich will nicht länger dort bleiben, als es dann wirklich nötig ist. Aber gleichzeitig ist es etwas, wo ich genauso als wertvolle Erinnerung mitnehme wie das Restaurant, wo man mega fein gegessen hat. Oder die Bergspitze, wo man erklommen hat und einen super Ausblick gehabt hat. So. Aber ja, das ist irgendwie das Schöne am Reisen. So wie, ich will die Erlebnisse gar nicht müssen gewichten.
Glaube ich. Und bevor wir zu der Abschlussrunde und allem noch kommen, die letzte Frage, wie geht es meinem Artikel?
Deinem Artikel? Ah ja, wir müssen auch noch ein bisschen Input geben. Ja. Also, du bist ja... Ich habe dich ja kontaktiert, weil in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik, jetzt habe ich fast gesagt Geschichte, Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik...
Hast du eine Geschichte erzählt?
Aber die habe ich auch mal geschafft. Erscheint im April eine Ausgabe zum Thema Behinderung in den Medien. Und du hast dich dort für ein Interview zu diesem Thema bereit erklärt. Und ich war im Dezember da schon und habe dich zu diesem Thema interviewt. Und der Artikel, ich bin am Schreiben. Und ich bin aber noch nicht ganz sicher, in welcher Form das rauskommt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. So das Konventionellste wäre ja das, dass ich das Interview einfach transkribieren würde.
Ja.
Und das andere wäre, dass ich einfach Auszüge aus dem Interview würde transkribieren, aber rundum eigentlich so ein bisschen einen Artikel würde schreiben. Also
wie du auch wahrgenommen hast.
Ja, genau. Und einfach auch so wie halt mehr darüber erzählen, was du gesagt hast, aber dich nicht in jedem Fall würde selber sprechen. So. Aber das ist auch ein bisschen eine Zeitfrage. Das braucht meistens ein bisschen mehr Zeit, als einfach das reine Transkribieren. Darum gehe ich momentan davon aus, dass es einfach in sehr konventioneller Form daherkommt.
Wohl, deine Gedanken zu dem, was ich gesagt habe, würde mich schon noch wieder interessieren.
Also ja, das würde mir als Autor dann quasi auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel dir zu widersprechen oder irgendwie meine Sicht auf die Sache könnte ich dann darlegen. Die Frage ist, ob das überhaupt Platz hat, weil eigentlich geht es in diesem Interview um dich. Und um deine Meinung, um deine Sicht. Und mit dem ist es schon genug wertvoll. Oder?
Danke. Ja. Hey, Dani, wir sind eigentlich schon fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch 2 Fragen. Warum hast du denn nicht für das Gegeninterview zugesagt?
Aus mehreren Gründen. Also, der wichtigste ist, dass ich dich einen mega coolen Typ finde. Und ich mega wichtig finde, auch was du da machst mit dem Format. Und der zweite Grund ist aus reinem Anstand. Du hast dich für ein Interview bereit erklärt, also ist doch das Mindeste, dass ich mich auch für ein Interview bereit erkläre.
Und jetzt also aus Lektorensicht habe ich einen roten Faden gehabt. Inhaltlich war es da gewesen, was meinst du, die Reise also, durchdacht gewesen?
Wenn das Interview keinen roten Faden gehabt hat, ist es vielleicht eher an mir gelegen, weil ich die Fragen vielleicht nicht immer ganz pointiert beantwortet habe. Aber mit dem können wir ja eigentlich beide leben. Ich finde das eben auch cool an diesem Format, dass es nicht immer in geordneten Bahnen abläuft.
Nein.
Oder dass es so ein bisschen... das Gespräch geht halt dort hin, wo das Gespräch hingeht.
Nein, aber ich kriege die gleich so Fixpunkte, die ich wollte, erreicht habe. Mhm.
Hast sie denn du erreicht?
Ich glaube schon. Ich glaub.
Oder hast du gedacht, hey Mann, der Dude beantwortet eigentlich nicht meine Fragen?
Nein, es ist sehr stilvoll. Also, die in deinem Stil gehalten. Ich bin zufrieden und möchte mich auch da bedanken, weil jetzt wäre eigentlich schon am Schluss darf jeder Gast noch irgendetwas auf den Weg geben. Ist mir gleich, was du machst. Und ich klinke mich da aus und sage dir recht herzlich Dankeschön und auf bald und ich freue mich auf den Artikel.
Ja gut, ich möchte auf den Weg geben oder die Leute bitten, spread the love, also für Jan, erzählt überall weiter, dass es diesen YouTube-Kanal gibt. Weil es ist eine gute Sache, es werden viele verschiedene Themen angeschnitten, die wichtig sind, dass man darüber redet. Und ich finde, er macht es ausgezeichnet auch, wie er mit dem Thema Behinderung oder Beeinträchtigung in der Gesellschaft umgeht und wie er ja, das in einer Lockerheit eigentlich anspricht. Erzählt euch den Leuten, deiner Mär, deinem Pär, deiner Schwester und deinem Bruder davon. Und dann ja, hat Jan 10'000 YouTube-Abonnentinnen und Abonnenten mehr.
Danke vielmals.